Es geht weiter im Korintherbrief, den wir ja durchnehmen. Und ich wollte einmal zu einem fortlaufenden Text predigen. Als ich dann aber gesehen habe, dass die Geistesgaben dran waren, da war ich etwas irritiert. Ich habe dann mit Philipp darüber gesprochen und habe gemeint, ob er mir nicht die Freiheit lassen könnte, vielleicht doch ein freies Thema zu nehmen, weil ich mich ehrlich gesagt am Anfang mit den Geistesgaben kaum beschäftigt habe. Oder zumindest nicht mit den Stellen, die darüber geschrieben sind. Da hat mir, wie gesagt, sehr schwer damit, aber ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und der Herr hat mir geschenkt, dass ich das so verstehen konnte, wie der Herr das meint. Ich habe am Anfang gedacht, da geht es jetzt um Geistesgaben, es geht um geistige Gaben, es geht um intellektuelle Dinge, die den Intellekt betreffen, bis ich dann, als ich mich damit beschäftigt habe, gesehen habe, es geht ja um ganz was anderes. Der Intellekt ist sicher auch dabei, aber es geht einfach um was anderes. Und der Herr hat mir, wie gesagt, geschenkt, mich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, dass ich dann bereit war, eine Predigt darüber zu halten. Ich habe versucht, jetzt im Korinther fortlaufend herauszuarbeiten, was eine Geistesgabe ist, woher sie stammt, wer sie hält bzw. erhalten hat und wer der Geber dieser Gaben ist. Außerdem wollte ich zum Ausdruck bringen, wie wir diese Gaben heute als Gemeinde und Geschwister zum Bau des Reiches Gottes sinnvoll einsetzen können. Ich werde es nochmal wiederholen, vielleicht war der Benni etwas lauter als ich. Außerdem wollte ich zum Ausdruck bringen, wie diese Gaben heute als Gemeinde und Geschwister zum Bau des Reiches Gottes sinnvoll einsetzen können, nach wie vor. Ich möchte mit Gebet beginnen und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Herr und Heiland, ich bitte dich um die richtigen Worte zur Auslegung deines Textes aus der Heiligen Schrift. Bitte schenk mir die dafür nötige Ehrfurcht und Demut und auch die richtigen Worte und Formulierungen. Bitte hilf auch meinen Geschwistern, davon etwas in den Alltag mitzunehmen zur Erbauung. Amen. Es geht, wie gesagt, im Korinther weiter. 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Viele Gaben, ein Geist. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Wahrheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Betonung liegt auf wie er will. Im Korintherbrief erhalten wir einen kleinen Einblick in das Leben der Kirche im ersten Jahrhundert. Und diese war alles andere als heilig. Das haben wir ja bereits in den vorgehenden Texten gehört und gelesen. Gerade darum hat Paulus diesen Brief geschrieben. Er wollte die Korinther dazu bewegen, den Stand der Heiligung stärker im Alltagsleben umzusetzen. Trotz der zahlreichen Beweise für das Wirken des Heiligen Geistes in ihrer Mitte schien die korinthische Gemeinde dem Geist der Welt mehr zugetan gewesen zu sein als dem Geiste Gottes. Es gab viele Unzulänglichkeiten, wie wir das bereits des Öfteren gehört haben. Es ging um Ehe, es ging um Ehescheidung, Es ging um Götzendienst, es ging um das Verhalten beim Abendmahl, was der Tom vorletzten Sonntag gepredigt hat. Es ging um Spaltungen in der Gemeinde, es ging um Hurerei und vieles, vieles mehr, was Paulus sehr missfiel. Wie nötig die Korinther es hatten, sich wieder an die Liebe zu erinnern, liegt daher nahezu auf der Hand. Paulus geht das Problem an, indem er zunächst das Wesen und den Zweck der Geistesgaben beschreibt und dann auf die überragende Bedeutung der Liebe eingeht und schließlich die Ausübung dieser Gaben von der Nächstenliebe abhängig macht. Wie in anderen Bereichen sollen die Gläubigen auch bei der Ausübung der Geistesgaben in der Gemeinde die Ehre Gottes und das Wohl der anderen über die ihrer Befriedigung stellen. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, die Gaben des Geistes, eine gottgegebene Fähigkeit zum Dienst am Herrn. Bis auf wenige Ausnahmen wissen wir fast nur von Paulus etwas über die Lehre von den Geistesgaben. Die einzige nicht paulinische Stelle ist 1. Petrus 4, Vers 10, wo es heißt, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der Mannhalei Gnade Gottes. Die Kernstelle von Paulus in Epheser 4 schreibt die Geistesgaben der Gemeinde zu. Diese wurden verfügt durch den auferstandenen und aufgefahrenen Christus. In einer weiteren Kernstelle, die jeder kennt, in Römer 12, die Verse 4 bis 6, ich werde das versuchen, etwas langsamer zu sagen, falls jemand mitschreibt, also in Römer 12, die Verse 4 bis 6 heißt es, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also die verschiedenen Gaben werden hier erwähnt. Ich habe versucht, die Predigt in vier kurze Abschnitte zu unterteilen. Der erste Abschnitt, da geht es darum, was sind Geistesgaben? Im zweiten Abschnitt geht es darum, wie und von wem werden Geistesgaben vergeben? Im dritten Abschnitt geht es darum, herauszufinden, ob sie allen Gläubigen gegeben sind. Sind sie allen Gläubigen gegeben? Und der vierte Punkt behandelt die Thematik, welche Geistesgaben gibt es und welche gibt Gott heute nicht mehr? Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Was sind Geistesgaben? Wie gesagt, am Anfang hatte ich leichte Irritationen, als ich mich ganz kurz dem Thema genähert habe, aber das konnte ich dann sehr gut ausarbeiten, der Herr hat es mir geschenkt. Das Wort Geistesgabe kommt aus dem griechischen Charisma, welches vom Wort Gnade abgeleitet ist. Also das beinhaltet bereits das Wort Gnade. Meint etwas, was auf die Gnade Gottes zurückzuführen ist. Im Neuen Testament steht dieses Wort für die Gabe der Errettung als Beispiel. In Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vor allem geht es dabei um die Gnadengaben an die Gläubigen, also an uns. Eine Geistesgabe ist also eine gottgegebene Fähigkeit zum Dienst am Herrn und stammt von Christus und dem Heiligen Geist. Im Vers 4 in diesem Abschnitt lesen wir, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist Gott, der da wirkt alles in allen. Die Betonung liegt dabei ganz bestimmt auf allen. Denn es heißt nicht auf nur einigen wenigen, ganz klar auf allen. Diese Gaben sind uns zum Dienst gegeben und es sind keine Talente, sondern der Herr hat sie uns geschenkt, diese Geistesgaben, diese Gaben. Denn obwohl Geistesgaben und Talente eng miteinander verbunden sind oder sein können, kann man nicht nur Talente einsetzen, um dem Leib zu dienen, sondern man erhält vom Heiligen Geist eben diese geistlichen Gaben, die man dann mit den Talenten, die man vielleicht hat, einsetzen kann. Es sind aber keine Talente, die nicht jeder hat, erforderlich, um die Gnadengaben einsetzen zu können. Sonst würde man Gefahr laufen, zu sagen, ich habe keine sichtbaren Talente. Puh, ich kann keine Musik spielen, das können jetzt die anderen machen. Ich kann es anderen überlassen, die Geistesgaben, die sie gekriegt haben, einzusetzen. Man könnte sie also zurücklehnen und die anderen machen lassen. Ich denke, dass dies ein falscher Zugang ist. Wie oben bereits erwähnt, es betrifft alle, jeden Einzelnen. Es ist auch zu erwähnen, was Geistesgaben nicht sind. Sie sind kein Ort des Dienstes. Die Gabe ist die Fähigkeit, nicht der Ort, an dem sie eingesetzt wird. Die Gabe des Lehrens zum Beispiel kann sowohl im Kindergottesdienst jetzt beim Thomas unten im Keller stattfinden, als auch an einem Marktplatz irgendwo in Fernost. Kann überall auf der Erde eingesetzt werden. Sie ist auch kein Amt, die Gnadengabe. Eine Geistesgabe ist eine Fähigkeit, die unabhängig von einem Amt in einer Gemeinde eingesetzt werden kann. Die kann durch Gemeindeälteste ausgeführt werden, die auch die Gemeinde leiten. Ebenso aber auch beispielsweise von einer Mutter und Hausfrau, die ihre entsprechenden Fähigkeiten unabhängig von einem Gemeindeamt einbringen kann. Zum Beispiel ein Küchendienst, Kuchen backen, Karte schreiben, sich um ältere Geschwister kümmern und so weiter und so fort. Sie ist auch kein Dienst an einer bestimmten Altersgruppe, also nur bei den Kleinen oder nur bei den Alten. Jeder braucht Hirten, Lehrer und Helfer und so weiter. Die Geistesgaben sind auch kein Fachhandwerk. Es gibt keine Geistesgabe, um zu komponieren oder Bücher zu verfassen. Die sind lediglich Talente, Techniken, durch die Geistesgaben zum Einsatz gebracht werden können. Eine Geistesgabe ist auch kein natürliches Talent. Talente können auch anderswo als im Dienst am Leib Christi eingesetzt werden. Eine Geistesgabe hingegen nicht. Es gibt, wie gesagt, natürliche Talente. Die wurden uns durch Gott von unseren Eltern gegeben. Der eine mehr, der andere weniger, der andere vielleicht gar keine. Die haben wir bei der Geburt erhalten. Und sie dienen zum Nutzen für die Menschheit. Geistesgaben wiederum kommen direkt von Jesus, von Gott, durch den Heiligen Geist gegeben. Die haben wir vermutlich bei der Bekehrung erhalten und sie dienen zum Nutzen des Leibes Christi. Das hat ganz eine andere Qualität als zum Nutzen für die Menschheit. Eine Geistesgabe ist also eine gottgegebene Befähigung zum Dienst am Leib Christi, wo, wann und wie immer er es bestimmt. In Vers 3 lesen wir, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand Jesus seinen Herrn nennen kann, der den Heiligen Geist nicht hat. Was heißt das konkret? Ein Nachfolger Jesu wird seinen Herrn niemals verfluchen. Wenn er ihn verflucht, folgt er ihm nicht nach. Ganz einfach. Die Korinther, die haben ja geleugnet, dass Jesus Mensch geworden ist und haben ihn teilweise verflucht. Jemand, der Jesus nachfolgt, verflucht ihn nicht, weil er Teil seines Leibes ist. Dann würde er sich ja selber verfluchen. Es wird auch niemand Jesus seinen Herrn nennen, der den Heiligen Geist nicht hat. Wir lesen ja auch an anderen Stellen, dass sich die Bibel nur jenen richtig erschließt, die der Heilige Geist führt, lenkt und leitet. Ein Nichtgläubiger kann zwar in der Bibel lesen, damit sein Herz durch den Inhalt angerührt wird. So richtig verstehen wird er den Inhalt jedoch erst, wenn er sich bekehrt hat und der Heilige Geist ihn dazu befähigt. Dann wird er die Bibel und deren Inhalt erst richtig verstehen. Vorher ist es eigentlich nur ein Impuls. Ich komme zum zweiten Punkt. Wie und von wem werden Geistesgaben vergeben? Wie wir bereits eingangs gehört haben, stammen diese Gaben vom auferstandenen und aufgefahrenen Jesus Christus. In Epheser 4, in Vers 11, lesen wir, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Durch diese Tatsache, dass das Haupt des Leibes, Jesus, diese Gaben gibt, macht den Einsatz dieser Gaben zu einer großen und heiligen Aufgabe. Es sind seine Gaben uns gegeben, uns anvertraut, weil er uns dadurch dazu befähigt, seinen Leib aufzuerbauen, dessen Bestandteil wir auch sind. Diese Tatsache verleiht selbst dem vermeintlich niedrigsten Dienst Würde und Ansehen. Auch wenn jemand eine Toilette putzt, ist es ein Dienst am Herrn, weil die Toilette soll sauber sein, wenn wir Gottesdienst feiern. Es ist ein kleiner Dienst, es ist ein verborgener Dienst, aber es ist auch ein Dienst am Leib des Herrn. In Vers 11 dieses Abschnitts lesen wir: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Das ist eine sehr interessante Stelle, da hier steht, wie er will und nicht wie wir wollen. Wir würden uns sonst wohl die Rosinen rauspicken, die uns gefallen, wenig Zeit in Anspruch nehmen und schnell nebenbei erledigt werden können. Wir machen die bequemen Dienste, weil wir diese ja als solche glauben erkannt zu haben, und die niedrigeren Dienste können dann unsere Geschwister machen. So hat Jesus das nicht gemeint und bringt es an dieser Stelle ganz klar zum Ausdruck. In einer weiteren Stelle, die in einer Fortsetzungspredigt im nächsten Abschnitt, viele Glieder ein Leib, beim nächsten Mal dran kommt, heißt es: Nun hat aber Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Wir kommen zur Frage, warum verleiht einem Gläubigen eine bestimmte Gabe? Warum tut er das? Ganz einfach, weil er am besten weiß, was der Leib braucht und was einem Gläubigen am besten zusteht. Würden wir dies mehr glauben, könnten wir eigentlich aufhören zu klagen. Dass wir nicht so begabt sind wie andere Christen und wären viel mehr motiviert, unsere gottgegebenen Gaben so gut wie möglich einzusetzen. Wann gibt uns der Geist diese Gaben? Höchstwahrscheinlich bei der Bekehrung. Denn es sind Gaben des Geistes, den wir erst bei der Bekehrung empfangen. Bestimmt werden wir unsere Gaben nicht sofort alle erkennen, ganz bestimmt nicht. In dem Maß, in dem wir im Glauben wachsen, werden diese Gaben mehr und mehr zutage treten. Vielleicht werden wir rückblickend auf unser Leben bei einigen Gaben erst sehen, welche uns der Herr gegeben hat, da wir vielleicht einige der Geistesgaben so gar nicht erkannt haben, beziehungsweise andere die Früchte des geistlichen Wachstums an uns nicht erkannt haben oder erkennen konnten. Wir kommen zu Punkt 3. Nun zu einer weiteren wichtigen Frage. Sind sie allen Gläubigen gegeben? Diese Frage kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Eindeutiger geht es gar nicht. Jeder Gläubige hat mindestens eine Geistesgabe. Petrus lässt daran im 1. Petrus 4, Vers 10 überhaupt keinen Zweifel. Jeder von uns ist entweder verheiratet oder unverheiratet. Und beides ist eine Geistesgabe. Da war ich am Anfang etwas irritiert, dass ich das gelesen habe, aber es ist eindeutig nachlesbar und es ist so. Dies lesen wir auch im 1. Korinther 7, Vers 7, wo Paulus sagt: Ich wollte zwar lieber alle Menschen werden, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Höchstwahrscheinlich haben auch viele Gläubige die Gabe zu helfen oder zu dienen. Aber kein Christ hat alle Gaben. Denn sonst wäre der Vergleich im nächsten Abschnitt des 1. Korintherbriefes bedeutungslos, wo es ja heißt, viele Glieder, ein Leib. Hätte ein Christ alle Geistesgaben, bräuchte er seine Geschwister nicht. Wir bräuchten gar nicht hier sitzen. Jeder könnte zu Hause sein und alles für sich selber tun. Er wäre Hand und Fuß und Auge gleichzeitig und so weiter. Also der gesamte Leib, was völlig unmöglich ist. Das geht gar nicht. Wir als Christen brauchen einander. Wir als Geschwister brauchen einander, weil wir Einzelne nicht alle Gaben haben. Eigentlich logisch, oder? Das sogenannte Individualchristentum nimmt in letzter Zeit mehr und mehr Überhand. Weil einzelne Christen meinen, sie brauchen keine Gemeinde und keine Geschwister. Sie können das alles für sich selber machen. Bibel lesen, beten und so weiter. Beim Thema Gemeinschaft haben, wird es dann schon etwas schwieriger. Eigentlich unmöglich, oder? Ich kann mit niemandem Gemeinschaft haben, wenn der Zweite nicht da ist. Oder der Dritte. Geht gar nicht. Diese Tendenzen entsprechen heutzutage leider mehr und mehr dem Zeitgeist, dem viele Christen auferlegen. Was aber absolut unbiblisch ist. Völlig unbiblisch. Wir lesen ja, dass man die Gemeinschaft nicht verlassen soll. Also eine Gemeinschaft kann man ja nur verlassen, wenn man ihr angehört. Sonst kann man die Gemeinschaft ja nicht verlassen. Irgendwie auch logisch. Oder wie ich bereits in einer Predigt über die Gemeinde sagen konnte, ist es unmöglich, die Lasten des anderen zu tragen, wenn es den anderen gar nicht gibt. Ich kann von der Gisela die Last nicht tragen, die sie jetzt vielleicht mit sich trägt, weil ich sie gar nicht kenne und weil sie mir ihre Last gar nicht auferlegt hat. Dann kann ich sie auch nicht tragen. Also wir brauchen einander, ganz klar. Geistesgaben sind dem Leib Christi mit ihm als Haupt insgesamt gegeben. Der sogenannten Universalgemeinde, die aus vielen Ortsgemeinden weltweit besteht und mit denen wir durch Jesus und den Heiligen Geist verbunden sind. Gott gab einige Gaben, wie zum Beispiel Gründungsgaben des Apostelamtes und der Weissagung nur am Anfang. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 20. Nachdem durch diese Menschen damals das Fundament gelegt war, wurden andere Gaben notwendig. Trotz allem profitieren wir heute noch von den Gaben, die seinerzeit verliehen wurden. Es ist auch keine Generation irgendwo übergangen worden. Der Herr hat alle gedacht. Kritiker versuchen, dies anzumerken. Der Geist verleiht die Gaben nach wie vor, wie er will. Und er weiß nach wie vor ganz genau, was jeder Gläubige, jede Gemeinde und jede Generation braucht. Egal, wann sie lebt und gelebt hat. Eine weitere Frage stellt sich. Wie ich meine Geistesgaben entdecken und fördern kann. Einige Christen meinen, dass diese Gaben, wie gesagt, nur der Urgemeinde verliehen waren und heute nicht mehr vergeben werden. Wenn es so wäre, warum kommen diese Geistesgaben dann in den neuen testamentlichen Büchern vor? Wenn es so wäre, bräuchte ich diese Predigt gar nicht zu halten. Wäre nicht nötig. Weil diese Gaben für den Leib Christi von großer Bedeutung sind, wie können sie dann heute belanglos sein? Der Leib Christi wäre ohne diese Gaben nicht funktionstüchtig. Andere wiederum meinen, dass sie einen Dienst nur machen können, wenn sie sich ihrer Geistesgaben bewusst sind und absolut sicher sind, dass sie diese haben. Da kann man sich es auch ganz einfach machen. Ich bin mir nicht sicher, ich mache nichts. Ganz einfach. Muss ein Christ von vornherein wissen, wo seine Gaben sind, um dienen zu können? Wir finden in der Schrift auch keine Befehle, unsere Geistesgaben zu entdecken. Lediglich im 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander. Es steht aber auch nirgendwo, dass wir zuerst unsere Gaben erkennen müssen, um dienen zu können. Stelle habe ich nicht gefunden. Wir sollen im Zuge unseres geistlichen Wachstums unsere Gaben mehr und mehr erkennen und mehr darauf vertrauen, dass unser Herr uns durch den Heiligen Geist dazu befähigt. Jeder Christ hat mehrere Arten von Gaben und Fähigkeiten und einige haben Talente. Erlernte Fähigkeiten, was ist das? Kochen, Autofahren, Sprachen lernen und so weiter. Das sind erlernte Fähigkeiten. Kann jeder lernen. Geistliche Gaben wiederum, wie zum Beispiel die Gabe der Verkündigung des Evangeliums, kann man jetzt darüber streiten, ob das wirklich jedem gegeben ist. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Dann gibt es natürliche Talente, die wir, wie vorhin erwähnt, bei der Geburt durch den Herrn gekriegt haben, durch unsere Eltern, wie musikalische Talente, sprachliche oder geschickliche Begabungen. Die Gabe des Mitteilens haben manche Menschen ohne große Anstrengung, aber den Inhalt der Mitteilung muss man trotzdem erlernen. Meine Frau würde sagen, die Gabe des Mitteilens ist bei mir sehr ausgeprägt. Trotzdem muss man lehren lernen. Wer die Gabe der Ermahnung hat, muss diese auf einer biblischen Grundlage einsetzen. Nicht einfach nur ermahnen, ohne in der Bibel nachgesehen zu haben, wie er das machen kann. Die Grundlage der biblischen Wahrheit wiederum erfordert Zeit zum Studium des Wortes. Gaben kann man entdecken und fördern, indem man sie einsetzt. Mit der Übung wird man sich der Gesamtheit der Gaben dann bewusst und entwickelt diese Fähigkeiten weiter. Man sollte Gelegenheiten zum Dienst auch nicht abschlagen. Vielleicht will Gott uns dadurch Fähigkeiten zeigen, von denen wir noch nichts ahnen, die wir aber bereits erhalten haben. Kann auch sein. Wenn wir nichts tun, können wir unsere Gaben auch nicht erkennen. In Apostelgeschichte lesen wir davon, dass der Evangelist Philippus notleidenden Witwen Spenden aus der Gemeinde verteilte. Er hat sich bestimmt nicht gefragt, ob er diese Geistesgabe dazu hat. Er hat es einfach getan. Er erwies sich in diesem vermeintlich niedrigen Dienst als treu. Daraufhin vertraute ihm der Herr die Aufgabe der Evangelisation unter den Samaritern an. Später durfte er den Kämmerer aus Äthiopien zum Herrn führen. Also er hat sich stetig weiterentwickelt und der Herr hat es gesehen. So oder so ähnlich können, dürfen auch wir verfahren. Und nicht nach Ausreden suchen, warum wir dieses oder jenes nicht machen können oder wollen. Der Herr sieht dein Herz, ob du es bereitwillig machst oder ob du es nur tust, weil du dir einen lästigen Zwang auferlegt hast. Nach dem Motto, naja, dann mache ich es halt. Aber eher mit deinem Widerwillen. Dann ist es wahrscheinlich besser, man lässt es. Es gibt Geistesgaben, die manchen Christen gegeben sind. Nicht allen gleich. Hier, wie gesagt, einige Beispiele. Es gibt spezielle Dienste, wie spezielle Gaben wie den Hirtendienst. Es gibt den Dienst der Gabe der Lehre, was ich bereits erwähnt habe. Es gibt den Dienst der Gabe der Ermahnung, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt den Dienst oder die Gabe des Vorstehens einer Gemeinde und viele andere mehr. Experten streiten sich ja darüber, wie viele Geistesgaben der Herr vergeben hat. Angeblich sollen es 18 sein. Ich denke, dass die Zahl gar nicht wichtig ist. Lass es 17 sein, lass es 19 sein. Wichtig ist, dass der Herr uns diese Geistesgaben verleiht und dass wir diese als solche erkennen und anwenden. Andere wiederum haben die Gabe, Kochdienste für Gemeindeveranstaltungen zu machen. Wieder andere den Dienst der Krankenbesuche, des Kartenschreibens, da habe ich jetzt ganz besonders an den Sepp Grieshuber gedacht, des Putzdienstes und so weiter. Man könnte hier noch viele Geistesgaben aufzählen, die für den Leib Christi und den Bau des Reiches Gottes in ihrer Gesamtheit wichtig sind. Es gibt aber auch Gebote für alle, ob wir die entsprechenden Geistesgaben haben oder nicht. Zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, dient einander. Das lesen wir im Galater 5, Vers 13. Ermahnt einander, wie vorhin erwähnt. Das lesen wir im Hebräer 10, Vers 25. Jeder gebe gern, fröhliche Geber hat Gott lieb. Das lesen wir im 2. Korinther. Oder der Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19, den jeder kennt. Oder seid barmherzig in Epheser 4, Vers 32. Oder wandelt durch den Glauben. 2. Korinther 5, Vers 7. Seid Zeugen, Apostelgeschichte 1, Vers 9. Es ist uns also befohlen, bestimmte Dinge zu verrichten, ob wir dazu besonders begabt sind oder nicht. Wer diesen Geboten gehorsam leistet, kann seine besonderen, vielleicht noch unentdeckten Geistesgaben entdecken. Wir sollen gute Verwalter sein, ob verheiratet oder unverheiratet. Eine Gabe, eine Geistesgabe. Beide sind, wie bereits erwähnt, Geistesgaben. Beide müssen in der Heiligung wachsen, sowohl die Verheirateten als auch die Unverheirateten. Beide müssen die Zeit auskaufen. Das steht in Epheser 5, im Vers 16. Der Ledige soll besonders auf Reinheit achten, auf die freie Zeit zum Studium des Wortes und auf Gelegenheiten zum Dienst, vielleicht auch mal eine Missionarstätigkeit irgendwo. Der Verheiratete wiederum muss sich um seine Familie kümmern, aber dennoch das Werk des Herrn über alles stellen. Heutzutage gibt es auch den Zeitgeist, wo sich alles nur noch um die Familie dreht. Familie, Familie, Familie über alles. Das ist nicht im Sinne unseres Herrn. Der Herr möchte, dass wir uns um die Familie Gottes kümmern, natürlich auch um unsere Familien zu Hause, aber dennoch das Werk des Herrn über alles stellen. Wer sich nicht vollkommen hingibt, wird also nie alle Fähigkeiten entdecken, die Gott ihm durch den Geist geschenkt hat. Er wird aber jene Fähigkeiten voll entwickeln, die er bereits entdeckt hat. Ich schwenke nun zum vierten Punkt. Welche Geistesgaben gibt es und welche gibt Gott heute vielleicht nicht mehr? Im Text weiterverlaufend in Kapitel 12, Vers 8 geht es um die Weisheit und Erkenntnis, die erwähnt wurde. Darunter versteht man die Wahrheit Gottes zu verstehen und anderen mitzuteilen. Einsicht in die wahre Lehre. Diese Einsicht kann man nur erlangen, indem man sich mit der Schrift beschäftigt, regelmäßig, intensiv. Oder im nächsten Vers 12, Vers 9 wird die Gabe des Glaubens erwähnt. Darunter verstehen wir die Fähigkeit, Gott die konkreten Bedürfnisse des Lebens anzuvertrauen. Jeder soll im Glauben wandeln und jeder hat ein bestimmtes Maß an Glauben. Es ist ein tiefes Vertrauen in Gott, was darüber hinausgeht, was die meisten Christen zeigen. Im Vers 10 geht es um die prophetische Rede. Diese war zur Zeit des Neuen Testaments recht weit verbreitet gewesen. Es wurden jedoch nur wenige Propheten gesondert erwähnt, wie zum Beispiel Agabus in Apostelgeschichte 11, 27 bis 28 oder aber auch die vier Töchter des Evangelisten Philippus in Apostelgeschichte 21, 9. Die hatten diese besonderen Fähigkeiten. Auch diese Gabe diente der Gründung der Gemeinde und wurde entbehrlich, als das Neue Testament mit der Offenbarung abgeschlossen war. In 12,10 wiederum lesen wir über die Gabe der Wunder. Das ist die Fähigkeit, die Gabe zum Beispiel die Heilung von Krankheit zu bewirken. Aber auch die allgemeine Gabe der Wunderkräfte, wie zum Beispiel bei Paulus, als er den Zauberer Elymas mit Blindheit schlug, was wir in Apostelgeschichte 13 im Vers 11 lesen. Es kann sein, dass Gott die Gaben der Wunderkräfte nur eine Zeit lang gegeben hat. Und doch auch heute noch Wunder und Heilungen wirkt. Das kann durchaus sein. Allerdings ist es nicht der Wille Gottes, alle seine Kinder gesund zu machen. Das ist nicht der Plan Gottes. Durch den Sündenfall ist die Krankheit und der Tod in die Welt gekommen. Und es ist nicht der Wille Gottes, alle seine Kinder gesund zu machen. Auch wenn wir manchmal glauben, warum müssen wir diese Krankheit haben, warum wir Christen. Wäre es Gottes Wille, alle Gläubigen zu heilen, würde kein Christ sterben, denn selbst die letzte Krankheit könnte dann geheilt werden. Wir bräuchten Gott nur anrufen und er würde alles heilen. Also würden wir nicht sterben und das ist nicht der Wille Gottes. Wer durch die verfügbaren, das bezieht sich jetzt auf die Gegenwart, wer durch die verfügbaren menschlichen Mittel, die Gott uns durch Fähigkeiten seiner Geschöpfe bietet, zur Heilung ablehnt und sich darauf beschränkt, um ein Wunder zu beten, der handelt wie ein Bauer, der um gute Ernte bittet, sich dann zurücklehnt und wartet, ohne den Boden zu bepflanzen bzw. zu bearbeiten. Heißt, wir dürfen dankbar sein für viele gute Errungenschaften der Medizin. Wir dürfen diese annehmen, die uns Linderung und manchmal auch Heilung verschaffen. Dafür dürfen wir dankbar sein, dem Herrn. Er hat Menschen Fähigkeiten gegeben, gewisse Dinge zu heilen, aber nicht alle. Und es stellt sich für uns auch nicht die Frage, warum lässt Gott das zu? Manchmal stellen wir die Frage, warum gerade ich, warum mein Nachbar, warum muss der Krebs haben? Diese Frage stellt sich bei Gott nicht. Wir lesen weiter im Kapitel 12, im Vers 10, wo es um die Zungenrede geht und deren Auslegung. Zungenrede ist eine gottgegebene Fähigkeit, also nichts Schlechtes, in einer irdischen Sprache zu sprechen, die dem Sprecher nicht bekannt ist. Ich habe das nie so richtig verstanden. Es ist die Fähigkeit, diese Botschaft in eine den Zuhörern verständliche Sprache zu übersetzen. Wird Zungenrede allerdings nicht ausgelegt oder handelt es sich dabei gar um eine private Gebetssprache, so ist sie völlig unfruchtbar, völlig wertlos. Daher ist es besser, mit Verstand zu beten. Viel besser. Also in einer verständlichen Sprache. Gott hat uns eine Sprache geschenkt. Die dürfen wir gerne dafür hernehmen. Die von den Pfingstlern praktizierte Lehre, dass Zungenrede ein notwendiges Zeichen für die Geistestaufe darstellt, ist völlig falsch und absolut nicht schriftkonform. Ich möchte hier noch ein paar weitere Geistesgaben aufzählen. Da gibt es die Geistesgabe der Evangelisation. Das ist die Gabe, das Evangelium mit Klarheit zu verkünden. Kann jetzt nicht jeder. Es kann jeder irgendwo das Evangelium verkünden, aber vielleicht nicht in der Klarheit, die manchmal erforderlich ist. Es gibt die Gabe des Hirtendienstes. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 11. Das ist die Fähigkeit, das Volk Gottes, die Gemeinde, zu leiten. Dann gibt es die Fähigkeit, die Gabe zur Unterscheidung der Geister. 1. Korinther 12, Vers 10 ist die Fähigkeit, zwischen wahren und falschen Quellen übernatürlicher Offenbarung zu unterscheiden. Die Korinther hatten da ein großes Problem damit. Oder die Gabe der Barmherzigkeit. Das ist zum Beispiel die Gabe des Dienstes an Kranken und Notleidenden. Dass wir das erkennen, dass wir sehen, dass er Not leidet, dass er krank ist, dass wir uns darum kümmern als Geschwister. Es gibt noch weitere Gnadengaben, die dann am 1. Korinther 12, Vers 12 in einer der nächsten Predigten behandelt wird. Dem wollte ich jetzt nicht vorgreifen. Es wären sicher einige Punkte dabei gewesen, die hätte ich hier mit einbauen können, aber ich wollte das dem nächsten Prediger überlassen. Ich komme jetzt zur Zusammenfassung der vier Punkte. Eine Geistesgabe ist also eine gottgegebene Fähigkeit zum Dienst am Herrn. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Geistesgabe ist also eine gottgegebene Fähigkeit zum Dienst am Herrn. Er schenkt uns also Gaben, die wir heute zum Bau seines Reiches nach wie vor benötigen. Gott gibt uns also Gaben und Fähigkeiten, um diese zur gegenseitigen Auferbauung und zur Auferbauung des Leibes Christi einzusetzen. Er verleiht Gläubigen bestimmte Gaben, weil er am besten weiß, was der Leib benötigt. Dann hat sich die Frage gestellt, sind sie allen Gläubigen gegeben? Sie sind allen Gläubigen gegeben. Wir müssen sie nur erkennen und einsetzen. Ein Christ muss nicht von vornherein wissen, wo seine Gaben sind. Der Heilige Geist wird sie ihm geben oder gibt sie ihm. Durch unser Tun und Handeln können wir diese mehr und mehr erkennen. Aber auch unser Nächster kann diese dann an uns erkennen, durch die Früchte. Es gibt Geistesgaben, die der Herr heute noch einsetzt, wie vorhin erwähnt. Andere wiederum sind einfach nicht mehr erforderlich. Die Gemeinde ist gegründet. Ich komme jetzt zum Schluss. Mögen wir noch viele dieser Gaben erkennen, einsetzen, um im Glauben beständig zu wachsen, damit wir noch mehr Heiligung erlangen und Jesus immer ähnlicher werden, bis er wiederkommt und uns in sein Himmelreich mitnimmt. Das wünsche ich uns allen. Der Herr segne uns. Amen.